gut sind. Ich möchte uns heute Morgen eine Person vorstellen. Ihr könnt sie hier im Bild sehen. Sein Name ist Wilson A. Bentley. 1865 bis 1931 hat er gelebt. Und dieser Wilson Bentley hatte eine Leidenschaft. Etwas, was ihn umgetrieben hat und das seine Profession war für sein Leben. Wenn es anfing zu schneien, dann rannte er nach draußen. Warum? Weil er fasziniert war von Schneeflocken. Er untersuchte sie unter dem Mikroskop. Er fotografierte sie, bevor sie schmolzen. Und er hat seine Ergebnisse gesammelt. Und später schrieb er einmal dazu ein Zitat: Unter dem Mikroskop stellte ich fest, Schneeflocken sind ein Wunder an Schönheit. Jedes Kristall war ein Meisterwerk und jede Schneeflocke war einzigartig. Und wenn eine Schneeflocke schmolz, war ihr Muster für immer verloren. So viel Schönheit war dahin und war bisher nirgends festgehalten worden. Und das hat ihn umgetrieben, das festzuhalten. Seine Leidenschaft für Schneeflocken behielt er zeitlebens bei. Tausende von Fotografien hat er veröffentlicht und deshalb nennt man ihn auch, ihr seht es in diesem Bild, Mr. Snowflake, Meister oder Herr Schneeflocke. Wieso stelle ich uns Wilson Schneeflocke Snowflake Bentley vor? Darum, weil Gott ihm etwas ins Herz gelegt hatte, dem er leidenschaftlich nachgegangen ist und wovon er sich hat nicht abbringen lassen und nicht abhalten lassen. Ihr Lieben, Leidenschaft zu haben für eine Sache, wie hier aus der Schöpfung Gottes, die Schneeflocken, und dafür sein Leben zu investieren und zu geben, das hat ihm den Beinamen Snowflake eingebracht. Und seine Ergebnisse führten dazu, dass wir bis heute noch von seinen Erkenntnissen über Schnee etwas davon haben und umsetzen können und dadurch bereichert sind. Wilson Bentley lebte seine Leidenschaft, das, was ihm auf dem Herzen lag, und wurde dafür auch für andere, für nachfolgende Generationen in diesem Punkt zu einem Segen. Und wir und du und ich? Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Lebe gefährlich. Der Titel hat mich einfach angesprochen. Lebe gefährlich. Und dort schreibt der Autor Patterson, so heißt er, Zitat: Wir machen häufig den Fehler, als er die Menschen so beobachtet hat, wir machen häufig den Fehler, dass wir anfänglich einer Leidenschaft nachgehen, am Ende aber uns mit einem Gehaltscheck begnügen. Und uns Christen schreibt er in Stammbuch, als er uns beobachtet hat, unsere tiefsten Leidenschaften für die Gemeinde Jesu werden oft unter den Alltagsverpflichtungen begraben. Aber, so fährt er fort, ist es nicht unsere wichtigste Aufgabe, dem zu folgen, was uns Gott ins Herz gelegt hat? Und das hat mich bewegt und ist mit mir gegangen. Ist es eigentlich nicht unsere wichtigste Aufgabe, dass wir das leben und dem folgen, was Gott dir und mir ins Herz gelegt hat? Die Leidenschaft für bestimmte Dinge? Und daher will ich uns heute Morgen fragen, aber auch herausfordern. Was meinst du, welche Leidenschaft ist in dir für andere oder für die Sache Gottes, die Gott dir gegeben hat, aber die möglicherweise verborgen oder irgendwie im Lauf der Jahre verschüttet gegangen ist? Aber lohnenswert wäre, dass du sie neu entdeckst für die Gemeinde Jesu, dass du sie neu erlebst für andere und zum Segen für dich. Was wäre, darf ich so sagen, deine Schneeflocke für andere oder für das Reich Gottes? Dem wollen wir heute auf die Spur kommen. Oder ich möchte es gerne mit unserem heutigen Thema sagen, das ihr unten eingeblendet seht. Miteinander auf Distanz, heute mal das Thema, lebe, was Gottes Geist dir aufs Herz legt. Es ist immer noch unübersehbar, dass wir immer noch unser Miteinander auf Distanz leben, gestalten und pflegen müssen. Das war nicht gewollt, sondern da sind wir hineingeworfen worden. Und es hat Chancen und es hat Gefahren und das haben wir in einer früheren Predigt schon miteinander beleuchtet. Soziale Distanz führt oder kann zu einer Distanz der Herzen führen. Manchmal zeigt aber auch die soziale Distanz auf, dass die Distanz der Herzen schon da war oder gegeben ist. Distanz im Herzen darf sich aber nicht verfestigen lassen und schon gar nicht in der Gemeinde Jesu. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Fürbitte ein Brückenbauer sein kann, weil Fürbitte keiner Kontaktbeschränkungen auferlegt, sind, sodass man Fürbitte immer tun kann füreinander. Und heute einmal, lebe das, was Gottes Geist hier für andere aufs Herz legt. Lassen wir mal diese Kontaktbeschränkungen, lassen wir mal das, was uns einengt, was uns noch nicht mehr gegeben ist, lassen wir das einmal beiseite und schauen wir in uns hinein, was Gottes Geist in uns hineingelegt hat, was wir leben sollten für andere zum Segen und für uns als Lebensaufgabe. Es muss nichts Großes sein. Bleiben wir bei der Schneeflocke. So ein tolles Wunderwerk, die Schneeflocke ist. Und doch ist sie letztendlich nichts Großes. Jetzt will ich uns eine zweite Person vorstellen. Und diese Person verbindet uns mit dem heutigen Predigttext. Wir gehen zurück in das Jahr 445 vor Christus. Der Tempel in Jerusalem war wieder aufgebaut und die Freude und das Halleluja war groß. Aber die Stadtmauer lag noch immer in Trümmern. Das darf doch nicht wahr sein. Jerusalem, die Stadt Gottes, war nicht geschützt, war Tür und Tor geöffnet. Jeder konnte einfallen, gerade so wie er wollte. Aber dann geschah eines Tages etwas Wegweisendes, weil Gott einer Person etwas aufs Herz gelegt hatte, was er für andere, für Jerusalem tun sollte. Wir lesen aus Nehemia 1 die ersten Verse. Ihr könnt sie mitlesen. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien im Monat Kislev hielt ich mich, Nehemia ist davon die Rede, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Das war seine Umgebung. In der königlichen Residenz Susa fristete er sein Dasein als Mundschenk. Und da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not und man beschimpft sie. Und von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Mit dem nächsten Bild möchte ich euch gleich zeigen, da könnt ihr sehen, was diese Nachricht bei Nehemia ausgelöst hat und was es heißt, für eine Sache im Reiche Gottes Leidenschaft zu bekommen und zu entwickeln. Als Nehemia diesen Bericht hört über Jerusalem, dann lesen wir in dem 4. Vers im 1. Kapitel, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ihr Lieben, das ist doch immer wieder auch die Frage, wie kann ich eigentlich herausfinden, der ich mit Gott lebe, in mir lebt der Geist Gottes, wie kann ich herausfinden, wofür mein Herz schlägt, wenn es um Gott geht? Wie kann ich herausfinden, was Gott mir durch seinen Geist aufs Herz legen möchte, wenn es um unser Miteinander geht, auch um das Miteinander in Distanz? Für andere aufs Herz legt. Hier war es die Glaubensgeschwister in Jerusalem und die Stadt Jerusalem. Das hat Gottes Geist dem Nehemia aufs Herz gelegt. Im Jahr 445 vor Christus durch den Besuch der Brüder und einer Delegation aus Juda. Und hier bei Nehemia finden wir die Antwort, wie es anfangen kann, eine Leidenschaft zu entwickeln, die Gott dir ins Herz legt. Da hörst du etwas, was dich einfach nicht kalt lässt. Da siehst du etwas vor dem inneren Auge, was dich im Herzen berührt. Da erlebst du etwas, was dich reagieren lässt. Wenn Nehemia, lesen wir, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder, ich weinte, ich trug Leid tagelang, ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ihr Lieben, wenn ich erkennen will, welche Leidenschaft dir Gott gegeben hat, wofür er dich gebrauchen will und auch gebrauchen kann, dann müssen wir für uns entdecken, dann musst du für dich entdecken, was dich traurig stimmt zum Beispiel, was dich wütend macht, was dich dazu bringt, mal mit der Faust auch auf den Tisch zu hauen. Aber vielleicht auch, was dich einfach fröhlich macht, was dich froh macht, was Freude in dir hervorbringt, was dich zum Reden bringt. Ich finde es immer so interessant, wenn man in einer Gruppe zusammen ist und man hat ja dann immer so verschiedene Themen. Der eine bringt das Thema, der andere. Und dann kannst du dich selbst beobachten oder andere, was ihnen wichtig ist, was ihnen im Herzen bewegt. Da sind Themen dabei, da schaltest du dich überhaupt nicht ein, wenn darüber diskutiert wird. Oder du bist nur so ein bisschen dabei. Aber dann wechselt plötzlich das Thema und dieses Thema ist tief in deinem Herzen. Und dann sprichst du plötzlich mit und du diskutierst und du bringst Argumente und deine Leidenschaft zeigt sich. Warum? Weil dir dieses Thema wichtig ist, um das ihr gerade diskutiert. Also auch daran kann man erkennen, was für eine Leidenschaft man manchmal für die Sache Gottes auf dem Herzen hat. Wenn man plötzlich anfängt, über diese Dinge zu reden, nachzudenken, zu lesen. Oder vielleicht auch, weil mich etwas auf die Palme bringt. Dieser Zustand kann so nicht bleiben. So war es doch bei Nehemia. Und es treibt ihn stärker ins Gebet. Gott hat ihm Jerusalem aufs Herz gelegt. Und irgendwo dann in deinem Herzen, zwischen dieser Traurigkeit, zwischen Fröhlichkeit und Gebet, was immer das auslösen mag, wartet der Geist Gottes auf dich, um dir klarzumachen, was er dir für andere aufs Herz legen will. Spannend, oder? Herausfordernd. Für Nehemia kristallisierte sich also heraus, ich bekomme es von Gott aufs Herz gelegt, der Not in Jerusalem zu begegnen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wer das Nehemia-Buch jetzt kennt, und es sind doch viele unter uns, die Nehemia auch schon mal gelesen haben, aber versetzen wir uns einmal nur ganz fiktiv in seine Lage im Jahr 445 vor Christus. Ich könnte mir vorstellen, dass Nehemia gedacht hat, welch verrückte Gedanken bewege ich da? Kann das wirklich wahr sein? Mal ganz ehrlich gesagt, ich besitze keine Architekturkenntnisse, um eine Stadtmauer wieder aufzubauen. Ich bin kein großer Handwerker. Ich bringe keine Bauerfahrung mit. Ich bin für dieses Unternehmen wahrscheinlich unqualifiziert. Ich habe es lediglich auf dem Herzen. Ich weiß, ich bin ein guter Stratege, das hilft ihm nachher. Und er geht auch mit Weisheit und einer gewissen Leitungsgabe vor. Auch das hilft ihm nachher. Aber ich bin ein Mundschenk des Königs. Und eine Stadtmauer in Jerusalem aufzubauen, war überhaupt nicht im Blickfeld dessen bisher, wofür mein Leben stand, auch für mein Leben mit Gott stand. Das ist absurd. Ich verwerf diesen Gedanken lieber. Das ist einfach lächerlich. Sollte das wirklich von Gottes Geist sein? Aber ihr Lieben, genauso verhält es sich oft, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt und wenn er eine Leidenschaft in uns hervorbringen möchte. Kurze Streiflichter aus dem Wort Gottes. Wie absurd, wie abwegig erschien es, dass ein Bauer namens Noah die Arche baute. Wie abwegig war es, dass ein Hirte namens David den Krieger Goliath besiegte und später das Volk Israel geleitet und geführt hat. Wie absurd erschien es, dass ein Mörder namens Paulus über die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Eines müssen wir uns immer wieder sagen lassen an dieser Stelle. Wenn es darum geht, das den Willen Gottes zu tun für das, was Gott mir ins Herz gelegt hat, dann ist es viel wichtiger, was Gott mir ins Herz legt, als die Frage, ob ich dafür schon die Qualifikation mitbringe. Diese Frage ist sekundär, ob ich die Qualifikation für das habe, was Gott mir ins Herz legt. Die Leidenschaft für das Miteinander zu entdecken heißt, spüre dem nach, was Gott dir aufs Herz legt und halte es nicht aus irgendwelchen Gründen gleich für abwegig, für nicht nötig oder für abwegig. Vielmehr beherzige den zweiten Impuls, den ich uns heute Morgen aus dem Wort Gottes mitgeben möchte. Stell dich Gott vielmehr zur Verfügung mit dem, was in deinem Herzen passiert und entwickle, was Gottes Geist dir aufs Herz legt. Wir lesen in Nehemia 2, Vers 5. Sende mich, so ruft Nehemia, sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Große Frage, wer ist der Adressat dieser Worte, die Nehemia hier spricht? Wir könnten meinen, es könnte Gott sein. Aber Gott ist nicht der Adressat dieser Worte. Nein, Nehemia hat zuvor schon lange mit Gott gebetet und mit ihm gerungen. Er war in der Gemeinschaft mit Gott unterwegs. Diese Worte sind dann an den König gerichtet, dem er dient als Mundschenk. Lieber König, sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Das ist übrigens eine gute Reihenfolge. Zuerst mit Gott über das reden, was in meinem Herzen geschieht, Neues aufbricht. Und dann überlegen, mit wem müsste ich dann darüber reden, dass ich das entwickeln kann, was Gott an Leidenschaft in mein Herz hineingelegt hat. Wenn Gott dir also etwas ins Herz legt, dann ist es wichtig, diese Leidenschaft sich entwickeln zu lassen. Gebt dem Geist Gottes eine Chance an dieser Stelle und es nicht im Keime ersticken zu lassen. Ich möchte uns wieder Nehemia ins Gedächtnis rufen. Wie hätte er denn reagieren können? Er hätte sagen können, ich kenne die Stadt Jerusalems bisher überhaupt nicht. soll dich doch mein Bruder Hanani drum kümmern. Der kommt doch aus der Stadt. Der weiß doch, wie es vor Ort genau aussieht. Der kennt die Verhältnisse, die Situation, wie das Volk dort sich fühlt und wie es leidet und wie es ihm geht. Er kennt doch die Stadt wie seine Westentasche. Ich kenne Jerusalem nicht, also soll er doch meine Leidenschaft dort umsetzen. Nehemia hätte sich sagen können, ich habe hier in Susa eine gesicherte, angesehene Position. Ja, die habe ich mir hart erarbeitet. Und Gott hat Gelingen und Segen dazu gegeben. Ich bleibe da, wo ich bin. Hier in Babylon, da weiß ich, was mich erwartet. Jerusalem, alles schön recht und gut, die Stadt Gottes, aber es ist mir zu ungewiss und zu neu. Was wird das alles mit mir machen? Wird es überhaupt gelingen? Und er hätte sich auch sagen können, kann ich nicht einfach weiterhin hier Gott dienen? Muss es unbedingt in das ferne Jerusalem gehen? Ich setze mich hier weiterhin für Gottes Sache ein. Ich bete für Jerusalem von Susa aus. Und dann wird Gott dort Leute erwecken und er wird es tun. Von all dem und diesen gut klingenden, manchmal auch so fromm gut klingenden Aussagen oder darf ich sagen Ausreden, lesen wir bei Nehemia nichts. Kein einziges Wort. Vielmehr sagt er zu seinem König in Babylon, sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind. Ich möchte sie wieder aufbauen. Hier können wir zwei Dinge von Nehemia lernen. Das erste, wenn Gott dir etwas Wichtiges ins Herz legt, dann mach es zu deiner Aufgabe und nicht zur Aufgabe von anderen. Sende mich, sagt Nehemia. Und er sagt, ich möchte. Nicht ein anderer soll das mögen. Und das zweite, weil Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat, habe ich zu entscheiden, wohin und wie die Reise geht. Nach Juda soll ich gehen, sagt er. Und zwar genauer zu der Stadtmauer Jerusalems. Es ist, als würde Nehemia sagen, ich möchte es in ein Bild kleiden, meine Lebensleiter, stellt euch einfach eine Leiter vor, meine Lebensleiter, mit der ich unterwegs bin, hochgehe, runtergehe, meine Lebensleiter, lehne ich von nun an die Stadtmauer Jerusalems. Dort ist meine Aufgabe. Dort will ich die Leidenschaft, das, was Gott mir ins Herz gelegt hat, leben. Apropos Lebensleiter an die Stadtmauer lehnen. Ich habe hier ein kleines Holzgeschenk mitgebracht. Und zwar ist es von einem biblischen Unterricht, den ich vor vielen, vielen Jahren in meiner früheren Gemeinde gehalten habe. Und die Jugendlichen damals, die waren sehr auf Karriere aus, beruflich, weil sie so gefragt haben, was wollt ihr gerne tun? Und da war das so, das ist, ja, Jesus auch, aber ihnen war wichtig, möglichst schnell Karriere zu machen, voranzukommen, um sich viele Dinge leisten zu können, Ansehen zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen, Erfolg zu haben im Beruf. Wir haben das dann thematisiert, auch im biblischen Unterricht. Und zum Abschluss ihres Unterrichts haben sie immer ein kleines Geschenk bekommen. Und wir hatten einen Polizisten, der war handwerklich toll begabt und der hat es dann immer erstellt. Und dieses Geschenk, das die Teenies damals bekommen haben, das war eine Leiter. Und wir haben ihnen gesagt, ihr dürft auf dieser Leiter natürlich Karriere machen. Ihr müsst auch schauen, dass ihr nicht die Lebensleiter wieder herunterfällt. Bei Jesus darf man auch Karriere machen und die Sprossen emporgehen. Aber wichtig ist, das ist die Wand, an der ich meine Lebensleiter stelle. Und deshalb haben wir diese Wand groß Jesus hingeschrieben und den Bibelvers, den jeder Einzelne bekommen hat. Das Schöne ist, dass dieser Polizist, der diese Geschenke gemacht hat, mir auch immer eins angefertigt hat. So habe ich in meinem Büro zu Hause auf einer Ablage x von diesen schönen kleinen Geschenken stehen. Und als ich jetzt diese Predigt geschrieben habe, da dachte ich wieder an diese Lebensleiter. Und ich dachte, ich bringe sie euch mit. Es geht vielleicht jetzt einfach nur darum, dass ich diese Lebensleiter, das ist meine Leidenschaft, dass ich sie an die richtige Wand stelle. Und die Frage ist natürlich, wie war es bei Nehemia, um es gleich konkret zu machen. Bei Nehemia war also die Leidenschaft, dem Volk, den anderen etwas Gutes zu tun, dass sie wieder in Schutz und Sicherheit leben. Und er wusste, ich muss jetzt diese Lebensleiter an die Stadt Jerusalem lehnen. Meine Lebensleiter an die Stadt Jerusalem. Es war also ein Wandwechsel nötig. Und vielleicht ist es auch in deinem oder meinem Leben manchmal so, dass ich dann einen Wechsel dessen vornehmen muss, wo ich meine Lebensleiter, meine Lebensenergie, meine Lebenskraft einsetze. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, wenn Nehemia im Jahr 445 vor Christus seine Leiter nicht an diese Wand gestellt hätte, Jerusalem, Stadtmauer aufbauen. Wenn er seine Lebensleiter weiterhin an die Wand Babylon gestellt hätte, sie gar nicht verändert hätte. Was wäre er für ein Mensch geworden? Natürlich jetzt hypothetisch, aber denken wir drüber nach. Er wäre ein Mensch geworden, ganz allgemein gesprochen, wie einer, dessen Lebensleiter ab dem Jahr 445 vor Christus nicht mehr an der von Gott gedachten Wand steht. Er wäre wahrscheinlich seine Karriere leider noch weiter hochgegangen im Babylonischen Reich. Er hätte Anerkennung und vielleicht auch Gehaltserhöhung bekommen. Er wäre aber bei Dingen erfolgreich gewesen, die Gott eigentlich so nicht mehr für ihn vorgesehen hatte. Wisst ihr, deshalb ist es wichtig, wenn ich eine Leidenschaft in mir entdecke, die Gott mir ins Herz legt, dass sie sich entwickeln darf. Und dass ich überlege, an welche Wand muss ich jetzt meine Lebensleiter lehnen, damit ich hier auch im Segen Gottes lebe und auch für andere im Segen Gottes unterwegs bin. Irgendwie traurig und schade, wenn das nicht passiert. Aber passiert es wirklich nie? Passiert es nicht oft auch in unserem Leben? Daher erlaubt mir diese dringliche Frage, wie steht es um deine Leiter der Leidenschaft? An welcher Wand steht sie? Welchen Namen gibst du dieser Wand? Und wäre vielleicht ein Wechsel der Wand nötig, weil Gott dir was aufs Herz legt, schon länger aufs Herz gelegt hat und er nur darauf wartet, dass es sich entwickeln darf? Und jetzt ein dritter und letzter Impuls. Da müssen wir jetzt aber Nehemia verlassen und müssen uns Josua zuwenden. Josua, auch ein Nachfolger, der Nachfolger Mose, der hatte von Gott auf das Herz bekommen, das Volk nun in das verheißene Land zu führen. Und dabei musste man über den Jordan gehen. Und es ist hochinteressant zu lesen, wie das vonstatten ging. Die Leidenschaft für Gott und was war das weitere Miteinander der alttestamentlichen Gemeinde an diesen Tag legen, heißt, das ist der dritte Impuls, erlebe und mach also deine Erfahrungen, gute wie ungute Erfahrungen, und erlebe, was Gottes Geist dir aufs Herz gelegt hat. Und bei Josua liest sich das so, Josua 3, Vers 15 folgende. Die Priester setzten ihre Füße ins Wasser, das können wir uns, denke ich, gut vorstellen, also in Jordanwasser. Da staute sich der Fluss nach oben und nach unten und das Volk konnte trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Und das erinnert uns doch an die Geschichte von Mose mit dem Roten Meer, wo der Pharao hinterher war, genauso ähnliches passiert hier am Jordan. Den Priestern ist aufgetragen, geht ihr ein paar Schritte in den Fluss Jordan hinein. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Wenn ich einer dieser Priester damals gewesen wäre, ich hätte mit Gott nochmal das Zwiegespräch gesucht. Ich hätte gesagt, lieber Gott, warum teilst du nicht zuerst das Wasser und dann gehen wir glaubensstark und betend durch den Fluss und zwar trockenen Fußes. Was hältst du davon? Ich möchte keine nassen Füße bekommen. Nicht nur nasse Füße steht ja dafür, dass ich weggerissen werden könnte von dem Sog oder von der Kraft des Flusses Jordans, dass ich vielleicht auch untergehe. Aber ist es nicht oft so im Glaubensleben, dass Gott von uns verlangt, im Vertrauen erste Schritte zu gehen? Und dass wir uns auch mitunter erstmal nasse Füße holen, bevor wir dann Gottes Wirken und Gottes Eingreifen erleben und den Segen Gottes handfest merken. Wie es bei Josua und den Priestern ausging, ist ja bekannt. Das verheißene Land wurde eingenommen. Aber uns, denke ich, sollte ganz neu bekannt werden, dass wir uns nicht zu wundern haben, wenn du das auslebst, was Gott dir aufs Herz legt, wenn du zuerst einmal dir nasse Füße holst. Im Bild gesprochen. Aber ihr Lieben, die nassen Füße holen gehören dazu, um den Segen Gottes nachher zu erleben. Den Segen Gottes für andere und den Segen Gottes für dein Leben. Lass dich also von Erfahrungen der nassen Füße, von unschönen Erfahrungen, lass dich also auch nicht von Niederlagen, lass dich von Erfahrungen nasser Füße nicht irritieren. Sie gehören dazu, aber sie ziehen den Segen Gottes nach sich. Das ist das Entscheidende. Und jetzt will ich uns am Ende dieser Predigt noch eine Person vorstellen. Ihr seht auch gleich wieder das Bild dazu und den Namen. Ich finde ein bisschen schwierig auszusprechen, vor allen Dingen den Nachnamen. Agnes G. Boyaxhiu, sage ich jetzt mal. Die Frau hat gelebt von 1910 bis 1997. Ihr denkt nun wahrscheinlich, ich kenne diese Frau nicht, aber ihr kennt sie alle. wartet 2 Minuten ab. Diese junge Frau, dieser Frau hatte Gott etwas aufs Herz gelegt. Erzähle Kindern von mir, dem lebendigen Gott, und bau ihnen ein Haus. So hat Gottes Geist zu ihr gesprochen. Und so stellte sie, um Bilde gesprochen, ihre Leiter der Leidenschaft eben an die Wand, Kinder- und Waisenhaus. Sie absolvierte erstmal eine Ausbildung zum Missionsdienst in Irland und in Indien und dann sprach sie bei einer Missionsgesellschaft vor. Die Leidenschaft durfte sich entwickeln. Und dann spricht sie bei dieser Missionsgesellschaft vor und dann hat sie gesagt, ich habe nur 3 Pennies in der Hand, aber von Gott den Traum, ein Waisenhaus zu bauen. Und jetzt holt sie sich nasse Füße. Nasse Füße bei dieser Missionsgesellschaft, so wird es berichtet. Mit 3 Pennies lässt sich kein Waisenhaus bauen. Mit 3 Pennies können wir gar nichts ausrichten. Und dann soll Agnes vertrauensvoll gesagt haben, das weiß ich, aber mit Gott ist auch mit 3 Pennies alles möglich. Sie hat sich nasse Füße geholt und doch hat sie an ihrer Leidenschaft festgehalten und hat dann den Segen Gottes eingefahren. 50 Jahre lang hat sie dann unter den Ärmsten der Armen in Kalkutta Dienst getan. Und wenn ihr jetzt Kalkutta hört, dann wisst ihr, um welche Person es sich handelt. Sie hat später den Ordensnamen Mutter Teresa bekommen oder angenommen. Mutter Teresa, Josua, wir haben von Nehemia gehört. Wir haben von Mr. Snowflake gehört. Alles Menschen, die den Mut aufgebracht haben, ihre von Gott gegebene Leidenschaft zu entdecken, zu entwickeln und zu erleben. Was meinst du? Jesus, ist es uns doch wert, oder? Das Miteinander als Gemeinde ist es uns doch wert, einmal darüber neu nachzudenken, was will Gott mir in diesen schwierigen Zeiten für andere aufs Herz legen? Eventuell für unser Miteinander auf Distanz, in dem wir immer noch ein Stück weit gefangen sind. Möglicherweise für die Zeit nach Corona aufs Herz legen. Und ganz ehrlich, 3 Pennies oder 3 Cent hat doch auch jeder von uns, nicht wahr? Fassen wir es zusammen mit dem letzten Bild, was Gottes Geist dir aufs Herz legt für andere. Erstens, entdecke es, spüre dem nach. Ist da eine Not, die dich einfach nicht kalt lässt? Ist da ein Gedanke, der dich nicht mehr loslässt? Ist da ein Reden Gottes, das dir einfach nachgeht? Spüre dem nach, was Gott dir in dein Herz legt. Und dann gib dem Raum, dass es sich entwickeln kann. Gib dem Geist Gottes eine Chance. Und das Dritte, erlebe es. Bleib nicht bei den nassen Füßen stehen, die du dir holst, sondern denke daran, der Segen Gottes zieht es unmittelbar nach sich. In diesem Sinne, Gott segne euch. Gott schütze euch, bleibt behütet, bleibt gesund und wir sehen uns dann wieder weiterhin über Livestream oder irgendwann wieder hier im Präsenzgottesdienst. Lebt, was Gottes Geist euch ins Herz gibt. Amen.